Ich freue mich sehr, dass wir noch so zahlreich besetzt sind und besonders freue ich mich, dass jemand von ganz weit herkommt, aus der Schweiz. Gerade eben sozusagen hat er uns erreicht. Roger Deweck, der Generalintendant und Generaldirektor der Schweizerischen Radio- und Rundfunkgesellschaft. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hier ist deine Bühne für deinen Vortrag.
Lieber Michael, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen zu einem Thema, das uns ja nun wirklich alle beschäftigt und wo wir auch immer wieder hin und her gerissen sind. Sie kennen vielleicht die Anekdote von Donald Trump, der zum ersten Mal Wladimir Putin besucht im Kreml und bittet Wladimir, sag mir in einem Wort, Wladimir, wie ist Russlands Lage? Putin überlegt sehr lange und sagt, gut. Das ist Donald Trump nun wirklich etwas zu knapp. Sag mir es bitte in zwei Worten, lieber Wladimir, wie ist Russlands Lage? Nicht gut. Und wir sind jetzt in einer Welt, die letztlich uns immer wieder vor unmögliche Alternativen unter Verzicht auf Differenzierung und Nuancen platziert. Wer ist schuld an den gegenwärtigen Verhältnissen? Eine abgehobene intellektuelle Elite, so lautet jetzt in halb Europa der fast schon herrschende Diskurs. Und wenn man die Medien liest, beispielsweise ein bekanntes Blatt aus meiner Heimat, dann findet man Sätze wie, ich zitiere, wenn man Intellektuelle und Publizisten liest oder hört, bekommt man den Eindruck, Platons Utopie des von Philosophen beherrschten Staates wäre ihre Welt. Weil Aufgeklärte, und zum ersten Mal las ich das Wort aufgeklärt mit höhnischem Unterton, weil Aufgeklärte meinen, die Welt zu verstehen, nehmen sie die irrational wirkenden Sorgen der Bürger zu wenig ernst. Dieser Befund tritt auch auf die Zuwanderungspolitik. Welche Anmaßung, ich zitiere weiter, zu meinen, man wisse heute, was sich längerfristig als richtig erweisen wird und man wisse besser als die Betroffenen, was in deren Interesse liegt. Wenn sich nun Betroffene in die Hand eines Milliardärs begeben, dann ist die Frage durchaus berechtigt, ob sie genau wissen, was ihre Interessen sind. Warum dieser anti-intellektuelle Diskurs, der wieder aufscheint? Warum diese Verhöhnung angeblicher intellektueller Eliten? Ich denke, dass das eine der großen Paradoxien des heutigen Diskurses darstellt. Wer war es denn, der frühzeitig vor Exzessen und Gefahren der Globalisierung warnte? Davor warnte, dass es Globalisierungsverlierer geben würde und dass man das Wachstum, das dank der Globalisierung erzielt würde, auch umverteilen müsse, wenn nicht Intellektuelle. Und als sich die Globalisierung bahnbrach, wer waren es denn, die sagten, mit der Globalisierung gibt es Zuwanderung und da muss massiv in die Integration investiert werden. Intellektuelle. Gerade diejenigen, die letztlich vor Risiken und Gefahren und Nebenwirkungen der heutigen Entwicklung gewarnt haben, werden plötzlich zu denen gestempelt, die für diese Entwicklung verantwortlich sind. Und dieser anti-intellektuelle Diskurs fällt auch in der Medienwelt auf fruchtbaren Boden. Einerseits natürlich, weil es die Aufgabe der Medien ist, jegliche Macht, also auch jegliche Elite kritisch zu befragen und zu beleuchten. Wobei allerdings gerade diejenigen, die gegen die Eliten herziehen, am meisten Mühe haben mit den Medien und ihrer kritischen Haltung. Und andererseits sind die Medienleute und ist die Medienwelt verunsichert, weil ihr Geschäftsmodell je länger, desto weniger stimmt. Die Werbung ist ins Internet abgewandert, die Kleinanzeigen auf Online-Marktplätze. immer mehr Werbegeld geht zu Global Players, wird nicht reinvestiert in den Journalismus. Es gibt Software wie Adblocker, die dafür sorgt, dass die Werbung das Publikum nicht mehr erreicht. Es gibt die Gratis-Mentalität. Die Finanzierung von gutem Journalismus wird zur Herausforderung. Das verunsichert die Redaktionen, die unter einem Verlust an Kompetenz leiden, weil sie abgebaut werden. Und es steigt der Druck, das Angebot noch kommerzieller zu gestalten. Das Ergebnis ist eine um sich greifende Boulevardisierung. Und was sind denn die Stilmittel des Boulevards? Die Personalisierung, wo wir alle wissen, dass die eigentlichen Probleme auf Strukturen und innerhalb dieser Strukturen wirkende Mechanismen zurückzuführen sind. Die Liebe zur Show anstelle der Substanz. Die schreckliche Vereinfachung in meiner Muttersprache, la terrible simplification. Die Konfliktstilisierung, wo wir alle wissen, dass gute Politik schließlich immer auch aus Kompromissen bestehen muss. Das Bewirtschaften von Ängsten und Emotionen anstelle des Versuchs, diese Ängste und Emotionen zu versachlichen, zu behandeln. Das Polarisieren, wir und die anderen. Benachteiligt sind heute nicht mehr die Frauen, die Schwulen und Lesben, die Migranten, sondern der durchschnittliche weiße Mann. Meine Damen und Herren, die Stilmittel des Boulevards sind genau auch die Stilmittel des Populismus. Personalisierung, Show, schreckliche Vereinfachung, Konflikt, Konflikt, nochmals Konflikt, Ängste bewirtschaften, polarisieren, Boulevard und Populismus, die manchmal so tun, als seien sie Gegensätze, haben letztlich eine objektive Allianz gebildet. Und auf diesem Hintergrund nochmals die Frage, geht die Gefahr wirklich von den Intellektuellen aus oder nicht vielmehr von der Boulevardisierung des öffentlichen Lebens, des politischen Lebens? Meine erste Bitte, wo wir doch viele Medienfachleute hier untereinander sind, lassen wir uns nicht von diesem Diskurs Volk versus intellektuelle Elite irreführen. Stimmen wir in diesen Diskurs nicht ein. Selbstverständlich bleibt es die elementare Aufgabe, und weiß Gott, hat das ein Teil der Medien auch getan, den Machtträgern auf die Finger zu schauen. Und das ist geschehen in der Finanz- und Vertrauenskrise. Und das ist geschehen in all den denkbaren Krisen, die wir jetzt haben. Aber die Kritik an den Eliten um der Eliten willen und nicht die Kritik an der Arbeit, am Verhalten, an den Zielen und Prioritäten dieser Eliten ist nicht weiterführend. Doch was steckt hinter diesem antiintellektuellen Diskurs? Letztlich auch eine Infragestellung der Aufklärung. Und wenn wir in Zeitungen bereits das Wort aufgeklärt mit ironischem Unterton lesen müssen, da leuchten alle Warnzeichen. Oder anders formuliert, was ist die Infragestellung der Aufklärung? Das ist Herrschaft der Mehrheit statt Respekt vor Minderheiten. Das ist Willkür statt Menschenrechte. Das ist Verachtung, wie wir es bei einer Medienkonferenz des neuen amerikanischen Präsidenten gestern erlebt haben, statt Menschenwürde. Das ist Autoritarismus im Gewande der Demokratie, und da wird auch per Tweet regiert. Das ist Gewaltenschwächung statt Gewaltenteilung. Das ist der Kult der Machtmenschen anstelle der Achtung und Modernisierung staatlicher Institutionen. Das ist der Schlagabtausch anstelle der erkenntnisorientierten Debatte. Und zur Verteidigung westlicher Werte sollen dieselben beschädigt werden. Und deshalb meine zweite Bitte: Vergessen wir nie in unserer Branche, dass die Medien Kinder der Aufklärung sind und dass diese Aufklärung ihr Mandat bleibt, ob es sich um private oder öffentliche Medien handelt. Und gerade bei öffentlichen Medien schöpfen die Leistungsaufträge, die Konzessionen, die Charts, wie sie die BBC hat, quer durch Europa aus den Grundwerten der Aufklärung Menschenachtung, Menschenwürde, Respekt vor Minderheiten, den Willen zu einer fundierten Meinungsbildung für eine lebendige Demokratie. Kulturförderung und Förderung von Kultur ist auch immer wieder Förderung von Zivilisation, Kultur. Das ist die Suche nach dem Gleichgewicht Natur. Das ist das Gesetz des Stärkeren. Und gerade weil öffentliche Medienhäuser ganz besonders in der Pflicht stehen, diesen Werten der Aufklärung treu zu bleiben, sind sie auch Gegenstand so heftiger Angriffe. Ausgewogen haben sie zu berichten, selbstverständlich, aber verankert in diesen Grundwerten der Aufklärung. Sonst wird die Demokratie zur leeren Hülle, die den Autoritarismus legitimiert, wie beispielsweise in Russland oder in der Türkei. Stefan Zweig hat das 1934 formuliert, kurz vor der Katastrophe und beinahe zeitlos. Ich zitiere ihn: Die Aufgabe des kommenden Europäers soll es werden, statt auf die eitlen Ansprüche der Sektenfanatiker, der Nationalegoisten, sich gefühlsmäßig einzulassen, immer das Bindende und Verbindende zu betonen, das Europäische über dem Nationalen, das allzu Menschliche über dem Vaterländischen. Zitat Ende. Oder in den Worten des Erasmus von Rotterdam, die ganze Welt ist ein gemeinsames Vaterland. Und wenn ich bei Erasmus war, blicke ich ganz kurz in unsere europäische Geschichte zurück. Wenn wir aufs Äußerste schematisieren, können wir sagen, dass wir 20, 30, 50 Jahre jeweils Krieg hatten, bis die Hälfte der Bevölkerung tot war, die andere Hälfte litt Hungers, die Menschen waren erschöpft, es fehlte die Kraft, um weiter Krieg zu führen. Für 10, 20, manchmal 30 Jahre gab es Frieden. Die Generationenfolge war damals kürzer, weil man jünger starb. Und das Tradieren der Erfahrung des Kriegs hielt weniger lang an. Bis zum Ersten und Zweiten Weltkrieg plus Holocaust, dem totalen Katastrophe unseres Kontinents. Und sie liegen jetzt ein Dreivierteljahrhundert zurück. Und die Geschichtsvergessenheit beginnt nach einem Dreivierteljahrhundert. Die Generationenfolge war länger, der Schock saß noch tiefer als früher in der europäischen Geschichte. Und überall, in jeder Ecke der Welt kommen diejenigen, die es wissen wollen, diejenigen, die keine Kompromisse möchten, diejenigen, die man Hitzköpfe nennen kann, aus ihren Löchern. Tea Party oder ein Donald Trump in den Vereinigten Staaten von Amerika, die populistischen Bewegungen in West- wie in Osteuropa, auf ganz anderer Ebene und mörderisch die fundamentalistischen Islamisten, die fundamentalistischen Hindus und Sikhs und Juden und Shintoisten und. Diejenigen, die den Konflikt wollen, weil sie den Kompromiss nicht kennen. Gäbe es die Geschichtsvergessenheit auch auf unserem Kontinent in übertriebenem Maße, würden wir die Errungenschaften der Nachkriegszeit aufs Spiel setzen. Was waren die zwei elementaren zivilisatorischen Lehren, die unser Kontinent und gerade auch die Bundesrepublik aus den beiden Weltkriegen, die man im Nachhinein als europäische Bürgerkriege auch verstehen kann, gezogen hat? Rücksicht auf die Schwächeren, also soziale Marktwirtschaft. Rücksicht auf die Nachbarn, also europäische Einigung. Und das, genau das, beides wird jetzt in Frage gestellt. Und die Geschichtsvergessenheit geht so weit, dass man übersieht, dass es ohne diese europäische Einigung auf unserem Kontinent jetzt Krieg gäbe. Als die Mauer fiel, als das sowjetische Imperium einbrach, da müsste es jahrzehntelang Krieg geben, so wie es beim Einbruch und Zusammenbruch von Habsburg oder des Ottomanischen Reichs oder der Kolonialreiche ewig Krieg gab und gibt. Aber überall dort, wo die EU vernünftigerweise den Transformationsländern eine Beitrittsperspektive eröffnen konnte, geschah der Übergang friedlich. Und überall dort, wo die EU vernünftigerweise keine Beitrittsperspektive eröffnen konnte, wie beispielsweise im Falle von Serbien mit Milosevic, wie beispielsweise im Falle der Ukraine, da ist es auf unserem blutgetränkten Kontinent wieder zu Blutbädern gekommen. Und deshalb meine dritte Bitte, mein drittes Anliegen, wenn wir unter Medienleuten sehr stark sind. Die europäische Einigung ist selbstverständlich wie jedes Menschenwerk voller Fehlentwicklungen, aber sie ist nicht die Ursache des Zivilisationsverlusts, der jetzt droht, sondern ein Bollwerk gegen den Zivilisationsverlust. Und bei aller Kritik an Fehlentwicklungen in Brüssel und in den nationalen Hauptstädten sollte dies nie aus dem Gesichtsfeld verschwinden. Ich glaube, dass dieser Populismus, diese Verrohung, dass ihr nicht beizukommen ist, nur mit Kritik. Es braucht auch ein Projekt. Ich führe ganz kurz eine Erinnerung als junger Zeitkorrespondent in Paris an, als Le Pen Vater Jean-Marie hochkam und Le Monde recherchierte, dass er ein Erbschleicher gewesen war und Le Pen stieg in den Umfragen. Und Libération recherchierte, dass er ein Folterknecht im Algerienkrieg gewesen war und Le Pen stieg in den Umfragen. Und dann trennte er sich nach 40 Jahren unter schändlichen Umständen von seiner Frau und sagte, sie solle als Putzfrau ihr Geld verdienen, und er stieg in den Umfragen. Und sie rächte sich, indem sie im französischen Playboy nackt als Putzfrau posierte, und er stieg in den Umfragen. Und da begriff ich, dass letztlich er das bediente, was einem Teil des Publikums durchaus entsprach, nämlich dem Bedürfnis nach Diabolismus. Kritik an populistischen Exzessen, Kritik an der populistischen Art ist selbstverständlich nach wie vor angezeigt. Aber es reicht nicht. Wir müssen nach und nach Gegenprojekte entwerfen, skizzieren, die weit über das hinausgehen, was wir jetzt haben. Und ich möchte hier nur zum Schluss zwei Spuren legen. Was hat die vergangenen drei Jahrzehnte beherrscht? Die Mentalität des The winner takes it all. Der Gewinner sackt alles ein. Oder anders gesagt, der Verlust an Gleichgewicht. Oder um es tautologisch zu formulieren, wer kein Gleichgewicht sucht, landet in der Krise, in der wir uns jetzt befinden. Und eine der Hauptaufgaben, auch in der Publizistik, wenn sie Grundwerte sozusagen in ihre Arbeit einbringt, ist diese stete Suche nach Gleichgewicht zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Markt und Staat, zwischen Staat und Wirtschaft, zwischen Produktion und Natur, zwischen Eigennutz und Gemeinsinn, zwischen langfristiges und kurzfristiges Denken. Kommt aber hinzu, dass diese Kategorien, diese herkömmlichen Kategorien, zusehends in Frage gestellt werden in einer Welt im Umbruch. Zum Beispiel die Kategorie Einheimische und Zugewanderte. Mit dem Umbruch einher, und das ist eine der ganz großen Chancen, geht eine Hybridität. Und wir leben in jeder nur denkbaren Hinsicht in einer hybriden Welt. Der ideologische Diskurs wird vom Gegensatz zwischen Staat und Markt geprägt, wo wir durch und durch eine gemischte Wirtschaft des Zusammenspiels zwischen Staat und Markt haben. Ob nun in der Energie, in der Infrastruktur, im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, in der Landwirtschaft, in der Finanz, die zusammenbrechen würde ohne staatliche Zentralbanken und. Unsere Volkswirtschaften sind hybrid. Das gilt in unserer Branche für die Medientechnologie. Wer kann heute wirklich noch sagen, was Broadcast und was Broadband ist? Und der digitale Nachfolger des analogen Teletext ist Hybrid Broadcast, Broadband, TV, fast schon ein Programm. Diese wunderbare Hybridität, die unsere Kultur ausmacht und beispielsweise auch das derzeitige Programm des Gorki-Theaters, soll es in einer Gesellschaft, die hybrid geworden ist, soll es verboten sein zu vermengen? Soll es eine Leitkultur geben? Deshalb meine vierte Bitte zum Schluss, die reaktionären Kräfte, mit denen wir es heute zu tun haben, drücken jedem und allem einen Stempel auf zu einer Zeit, da sich das Etikettieren je länger, desto weniger eignet. Sie versprechen alles, nur nicht Gleichgewicht. Und wir sind alle in der Pflicht, der allzu medialen Versuchung des Etikettierens zu widerstehen und der allzu medialen Faszination der Macht entgegenzutreten. Klare Kategorien in einer hybriden Gesellschaft, oder vielmehr, das Wort nehme ich nicht ungern in den Mund, das Multikulturelle neu zu wagen, auch wenn es in ersten Versuchen nicht immer geglückt ist. Ich glaube, dass das die bessere Alternative ist. Kategorien nein, Werte aber ja. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Roger Devec mit einem brillanten Vortrag für Aufklärung und die Derivate der Aufklärung. Ich darf jetzt, es ist untergegangen im Applaus, wirklich, es ist ein brillanter Vortrag, und ich danke nochmal Roger Devec wirklich für seinen deutlichen Appell für Aufklärung und die Derivate der Aufklärung.